Jahren, da hatte ich die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe mich für Jesus entschieden. Und darüber möchte ich heute reden mit uns. Und wenn man über das Thema Wiedergeburt nachdenkt, könnte man zum Beispiel diese drei Fragen stellen. Warum ist Bekehrung und Wiedergeburt überhaupt notwendig? Was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Und was verändert sich denn eigentlich durch die Wiedergeburt? Ja, es sind 37 Jahre her seit dieser Entscheidung in meinem Leben. Und ich wusste damals das ein oder andere. Aber heute weiß ich ein bisschen mehr, Gott sei Dank. Und das möchte ich mit uns heute teilen. Ich hatte als Kind ein Bewusstsein, dass es Gott gibt. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt hat. Also es ist so ein Bewusstsein da, es gibt mehr als nur das, was wir sehen, so in dieser sichtbaren Welt. Das war auch bei mir so. Und meine Mutter hat mit mir immer wieder auch gebetet als Kind. Wir waren jetzt keine christliche Familie, sondern eher eine sportliche Familie. Ja, Tennis, Skifahren und so weiter. Aber doch dieser kleine Samen, der ist irgendwo am Ende aufgegangen in meinem Herzen. Und ich hatte dann, wie ich dann etwas älter geworden bin, in das Teenageralter gekommen bin, ne, wir haben ja gerade die spannenden Jugendlichen gesehen, in dem spannenden Alter Teenager, da fängt man an, sich Fragen zu stellen. Und auch ich als Teenager fragte mich, wo komme ich her, wofür lebe ich und vor allem aber auch, was passiert mit mir, wenn ich sterbe. Blöde Frage als Teenager vielleicht, aber mich hat es damals bewegt. Denn ich hatte so ein Bewusstsein der Verlorenheit in meinem Herzen. Es waren so die 80er Jahre, zum Ende der 80er hin. Und das war die Zeit, wo es auch schon politisch ziemlich spannend oder ziemlich gespannt war. Es war eine Zeit der Aufrüstung. Na, auch damals hatten die Falken, die Kriegstreiber, hatten so ihre Zeit. Na, es ist fast wieder auch ähnlich wie heute, wenn ich da diese Stimmen im Fernsehen, im Radio höre, im Internet lese, ja, wäre ich an diese Zeit irgendwo ein Stück weit zurückerinnert. Und mit schlechten Gefühlen in meinem Herzen, also mit Ärger. Und ich hatte damals Angst, ja, tatsächlich, dass irgendwann Krieg passiert, Atombomben, es war ja aufgerüstet worden, man hätte die Erde mehrfach komplett vernichten können. Und es hat sich ja leider nicht viel geändert. Und dieser Zustand damals, in dem ich war. Die Bibel nennt das der natürliche Mensch. Ich war geboren, ich war auf die Welt gekommen und war nach Redeart der Bibel ein natürlicher Mensch. Und mir ist wichtig, heute diese Formulierung in der Bibel etwas näher zu betrachten, etwas näher kennenzulernen, das biblische Menschenbild. Es werden verschiedene Formulierungen gebraucht und ich möchte uns da heute ein bisschen mit hineinnehmen, diese Formulierungen kennenzulernen. Und ich habe mich inspirieren lassen von diesem Buch. Wir haben ja nicht oft hier Buchempfehlungen hier vorne. Heute möchte ich es mal tun. Heute möchte ich es mal wagen. Es gibt immer noch Leute, die auch lesen. Die ältere Generation vor allem. Neues Leben, neue Identität. Vielleicht kennst du ein oder andere. Neil T. Anderson, das ist ein amerikanischer Prediger, der als junger Mann, ursprünglich war er Raumfahrtingenieur, der ist als junger Mann zum Glauben gekommen und hat einen riesen Werk hat er aufgebaut und mir gefällt die Art, wie er schreibt, so ein bisschen technisch, rational, ne? Gefällt mir gut und ich kann das Buch also nur empfehlen. Und ich habe da das ein oder andere in Gedanken und vor allem auch diese Darstellung des Menschenbildes habe ich von ihm übernommen. Und ja, wenn wir also das Menschenbild der Bibel kennenlernen wollen, dann müssen wir ganz an den Anfang gehen. Wir haben ja schon die Geschichte des Sündenfalls kennengelernt, aber noch ein Kapitel vorher beschreibt die Bibel, wie der Mensch gebildet wurde, wie Gott das gemacht hatte. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens ein. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also wir sehen, es gibt drei Bestandteile, drei Faktoren sozusagen, die da zusammenkommen. Einmal der Staub, die Erde, dann Gott, der durch seinen Geist wirkt, der Atem des Lebens, und es entsteht etwas, nämlich die Seele. Der Mensch entsteht und er wird eine lebendige Seele. Man kann also so sagen, Erde, Staub plus Geist Gottes ergibt den Menschen, gibt die Seele. Und wenn man das so ein bisschen weiter aufdröselt, wie gesagt, das ist so eine Darstellung, die mir geholfen hat, mich als Mensch besser zu verstehen. Und da in dieser Kreisdarstellung taucht genau das wieder auf. Wir haben außen den Körper mit den fünf Sinnesorganen, sehen, riechen, hören, schmecken und tasten. Das ist der Körper, das ist die äußere Hülle. Dann haben wir die Seele des Menschen. Die Bibel redet auch vom Herzen des Menschen, also vom Inneren, das, was da sich gebildet hat und lebendig ist. Und wir haben den lebendigen Geist. Und so wurde der Mensch geschaffen. Das war also dieses Menschenbild, das entstanden ist, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Also in seiner Ebenbildlichkeit, er wurde ja nach dem Bilde Gottes geschaffen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gemeinschaft mit Gott. Und er war über eben seine Sinnesorgane, über seinen Körper, war er in Kontakt mit seiner Umwelt und auch mit Gott. Und das Ergebnis dieses Schöpfungsaktes war nun folgendes: Der Mensch, also Adam, hatte körperliches Leben. Die Bibel schreibt im Neuen Testament dieses Bios. Das war dieses, der Körper ist verbunden mit dem Geist und das ergibt dann diese Seele, dieses biologische Leben, kann man sagen. Und körperlich lebendig sein heißt eben so eine Einheit zu haben zwischen Körper, dem Leib, und diesem immateriellen Anteil, dem Ich, der noch zu unterscheiden ist zwischen Verstand, Gefühlen und Willen und in der Bibel, wie gesagt, auch oft mit Herz umschrieben wird. Das Herz, die Seele ist unsere Identität als Person. Das ist das Zentrum des Menschen. Und die ist untrennbar verbunden mit, also Verstand auf der einen Seite und Fühlen und Denken und Wollen auf der anderen Seite. Und der Körper, das ist eine untrennbare Einheit nach diesem hebräischen, nach diesem biblischen Verständnis. Und das heißt auch, das Ende des Bios, also jetzt mal Adam und Eva verlassend auf uns übertragen, das Ende des Bios ist Sterben. Das heißt also, dass diese Einheit aufgetrennt wird, die Seele verlässt den Körper und das Leben geht, dieses biologische Leben geht zu Ende. Davon zu unterscheiden ist das geistliche Leben. Im Neuen Testament ist es beschrieben mit Zoe, also ist eine andere Beschreibung des Lebens. Und die meint auch was anderes, die meint nämlich das geistliche Leben. Und zwar, das ist diese Verbindung nämlich nach innen zu dem Geist, der in uns Menschen auch wohnt. Also bei Adam und Eva, sie waren ja in vollkommener Harmonie, in perfekter Harmonie mit Gott. Sie konnten Gott persönlich begegnen, so wie du und ich quasi. Sie waren rein wie Quellwasser, nichts trübte ihre Beziehung zu Gott. Und diese Einheit zwischen ihrem Geist und ihrer Seele, das nennt man Zoe, das ist dieses geistliche Leben. Kurzer Sprung wieder zu uns hin, um es auf uns hin zu übertragen, ein bisschen greifbar zu machen. Das geistliche Leben altert nicht. Also als Christen bedeutet es, im Einklang mit Jesus zu leben, in Jesus zu bleiben. Das ist das Hauptthema des Neuen Testaments. Diese verlorene Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen zu können und mit Jesus geistlich leben zu können. Nur als kurzer Vorausblick schon mal. Also vor dem Sündenfall hatten Adam und Eva ein perfektes Leben. Sie kannten Gott von Angesicht zu Angesicht. Es gab nichts, was sie von Gott trennte. Im Gegenteil, Gott suchte sogar die Gemeinschaft mit den Menschen. Er wollte sie als Gegenüber haben. Er wollte ihnen seine Liebe zeigen. Sie hatten eine Aufgabe, sie hatten Bedeutung. Ihr Leben war sinnvoll. Sie hatten eine Berufung, für die Schöpfung da zu sein, für alle Geschöpfe, die Gott gemacht hatte. Sie waren nur wenig niedriger als Gott. Sie sollten die Schöpfung verwalten. Und ja, sie waren eingesetzt quasi so als Herrn über die Welt. Es war damals nicht Satan, der heute der Herr der Welt ist. Er hatte dann durch das, was wir im Sündenfall gelesen haben, den Menschen die Macht, die Herrschaft über die Welt entrissen. Sondern die Menschen hatten die Macht oder die sollten die Welt im Sinne von verwalten, gut verwalten, sollten sie die Welt beherrschen, in Anführungszeichen. Ja, sie hatten, Adam und Eva hatten auch Geborgenheit und Sicherheit im Garten Eden, war alles da, was sie brauchten für ihre körperlichen Bedürfnisse, für ihren Schutz. Es gab Nahrung, es gab alles im Überfluss, es war warm, es war sicherlich ein sehr warmes Klima auch, anderes Klima als heute. Sie lebten in völliger Sicherheit vor Krankheit, vor Tod, auch keine gefährlichen Tiere gab es, die waren damals auch eben nicht, dass sie sich gegenseitig umbrachten oder es war damals einfach perfekt alles. Und sie hatten eben diese Gemeinschaft mit diesem wunderbaren, liebenden Gott. Das war das Höchste, denke ich, Gott so persönlich begegnen zu können. Und in dem Ganzen hat ihnen Gott aber auch einen Freiraum gegeben. Das ist auch wichtig noch zu wissen. Er hat ihnen einen freien Willen gegeben. Sie wären ja sonst nur quasi Marionetten gewesen. Aber er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, auch sich gegen ihn zu entscheiden. Das ist eben das Thema mit dem Baum des Lebens in der Mitte des Garten Edens. Der Baum stand für die Möglichkeit des Menschen, sich auch gegen Gott zu entscheiden. Also es stand für Freiheit, stand aber auch für die Möglichkeit, nicht in so einen goldenen Käfig eingesperrt zu sein, nicht wie Marionetten zu leben, sondern aus freiem Herzen Gott zu begegnen. Und ja, dann kam das Böse in Gestalt der Schlange im Garten Eden zutage. Und die Schlange hatte offensichtlich dem Teufel, dem Satan, Raum gegeben. Er durfte von ihr Besitz ergreifen, durch sie reden. Und Satan war ja auch ursprünglich ein Engel Gottes, der schönste aller Engel, Luzifer. Er war derjenige, der sich ja irgendwann vorher, vor Schöpfung der Welt, gegen Gott erhoben hatte, seinen Thron über den Gottes stellen wollte. Er hatte sich also zusammen mit einem Drittel der Engel aufgelehnt gegen Gott und ist infolgedessen verbannt worden. Und er bekam offensichtlich die Möglichkeit, jetzt über die Schlange Adam und Eva, also Eva, zu versuchen. Wir haben die Geschichte vorhin gelesen. Ich will nur ein paar der wichtigsten Erkenntnisse mal mit uns hier angucken. Der Teufel ist nämlich, das lesen wir auch, oder das sehen wir auch ganz klar in dieser Geschichte, der Teufel ist der Vater allen Betrugs und aller Lüge. Er verdreht immer auch das, was Wahrheit ist, so, dass es irgendwo am Ende doch Lüge ist. Er hat zu Eva gesagt, hat Eva gefragt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Also sie durften ja essen von allen bis auf einen. Er hat es wieder so halb verdreht, von allen Bäumen nicht essen. Also er hat irgendwo angefangen, Zweifel in Evas Herzen zu säen, als ob Gott ihnen in ihrer perfekten Welt irgendwas vorenthalten wollte. Und Eva antwortete erstmal wahrheitsgemäß, ja, wir dürfen essen. Aber es ist irgendwas, irgend so ein Zweifel, so ein Stachel ist in sie eingedrungen, so ein Zweifel an der Güte Gottes. Und da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, dass ihr nicht sterbt. Ja, sie ergänzt Dinge, Aussagen, die Gott so gar nicht gesagt hatte. Nicht essen, war klar, aber nicht berühren. Das zeigt schon, dass sie Zweifel in ihrem Herzen hatte, ob Gott wirklich das Beste für sie wollte oder ob Gott irgendwas vorenthalten wollte. Und das ist das Prinzip, was eigentlich auch in unserer heutigen Zeit herrscht. Der Teufel tut immer so, er ist der Herr der Welt, als ob er mehr bieten könnte als Gott, als ob Gott uns irgendwas vorenthalten wollte. Dabei kann er nur einen Abklatsch dessen bieten, was eigentlich Gott anbieten kann. Es ist immer nur eine schlechte Kopie von dem. Und wenn wir uns als Menschen darauf einlassen, dann stellen wir am Ende fest, es gibt uns nicht das, es befriedigt uns am Ende nicht. Also alles, was der Teufel sagt, seine Aussagen haben nur den Anschein der Wahrheit. Sie sind maximal eine halbe Wahrheit und eigentlich eine ganze Lüge. Also der Teufel hakt nach bei Evas Schwachstelle und sagt, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Als ob sie vorher blind gewesen waren. Sie hatten alles. Sie hatten die Fülle. Sie hatten Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen können und doch sein wie Gott, das Böse vom Guten unterscheiden zu können. Sein wie Gott, das ist so die Ursünde. Dazu hat Satan den Menschen verführt, sein wie Gott. Das will der Gefallene, der böse Mensch immer wieder auch. Sein wie Gott, das ist auch ein Prinzip, was heute in unserer Zeit auch immer wieder präsent wird. Stichwort Transhumanismus, ne? Dass der Mensch sich höher entwickelt durch technische Hilfsmittel, um zu sein wie Gott, um selbst über das Leben bestimmen zu können, selbst Leben schaffen zu können, ja über uns hinauszuwachsen als Menschen. Sein wie Gott. Und Wissen um das Böse. Das hat den Menschen auch schon immer gereizt, das Böse. Ne, Zauberei, Magie und so weiter, ich will es nicht weiter ausführen. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung war und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Also die Frucht schien begehrenswert für Eva. Also sie hat ihre inneren und äußeren Augen abgewandt von Gott und hat auf diese Frucht geguckt, nur noch die Frucht fixiert. Die war begehrenswert. Also es passierte irgendwas in ihrem Herzen. Der Gedanke wuchs immer mehr in ihrem Herzen. Er hat sich so eingenistet. Und dieses Stopp, was eigentlich notwendig gewesen wäre, zu sagen, nee, Gott ist doch der, der für uns super perfekt sorgt, der alles hat für uns. Dieses Stoppschild hat sie längst überfahren gehabt. Und sie hätte eigentlich sagen müssen, nee, das ist nicht Gottes Plan für mein Leben, für unser Leben. Aber dieses Begehrenswerte hatte so Überhand genommen in ihrem Denken und Wollen, dass sie der Lüge des Teufels glaubte, dass der Teufel ihr mehr bieten könnte als Gott. Und in ihrem Kopf wurde aus das Böse unterscheiden können, wurde es zum Klugwerden. Haben wir gerade gelesen. Was für eine blöde Klugheit, habe ich mir gedacht. Was für ein bescheuertes Wissen. In einer perfekten Welt, perfekt geschaffen für den Menschen, klug zu werden, etwas kennenzulernen, was nur schlecht ist. Ja, sie hat hineingebissen und hat den Apfel auch Adam gegeben. Es wird, denke ich, auch klar in der Geschichte um den Sündenfall. Adam hat schon durchaus auch die Verantwortung getragen für das Ganze, weil du dich darauf eingelassen hast, weil du nicht deiner Frau widersprochen hast. Ne? Gott hat auch mit dem Adam, ist auch mit dem Adam ins Gericht gegangen. Vielleicht hätte er die Situation noch retten können. Adam ist quasi widerspruchslos Mitläufer geworden. So kam die Sünde, die Trennung von Gott in die Welt. Und der Teufel bekam die Herrschaft über die sichtbare Welt. Und alle Bedürfnisse des Menschen wurden pervertiert. Na, wir sehen es hier jetzt auch in dem Bild. Der Mensch war gefallen. Er war jetzt getrennt von Gott. Er war geistlich tot. Das hatte sich geändert. Ne? Das Zentrum hier in der Mitte dieses Kreises, dieser Kreisdarstellung. Da war der Mensch, Adam und Eva waren vorher geistlich lebendig und jetzt sind sie geistlich tot. Sie starben zwar körperlich nicht sofort, also ihr biologisches Leben war nicht sofort zu Ende, aber dieses Zoe, dieses Geistliche, dieses Gemeinschaftsleben mit Gott, dieses Zoe-Leben, Das war zu Ende. Sofort. Ihre Beziehung zu Gott war zerstört und sie wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Und diese Ursünde, diese Erbsünde, wie es auch manchmal heißt, betrifft leider auch alle Menschen, alle Nachkommen Adam und Evas, alle Menschen seither. Wir sind leider als natürliche Menschen, so bezeichnet sie die Bibel, wenn wir zur Welt kommen, in einem Zustand, dass wir getrennt sind erstmal von Gott. Wir sind zwar körperlich lebendig, wir haben biologisches Leben, aber wir haben kein geistliches Leben. Das zoe Leben, also das Innere von uns, ist tot. Und das führte dazu, dass also auch die Gefühlswelt von Adam und Eva durcheinander kam. Sie hatten plötzlich Schuld- und Schamgefühle, das Thema mit der Nacktheit, was wir vorhin gelesen hatten. Sie fühlten sich abgelehnt auch. Und sie hatten natürlich auch Angst vor Gott. Sie hatten sich versteckt. Sie wussten auch nicht mehr, was passiert jetzt mit uns. Wie sieht unsere Zukunft aus? Und sie hatten Unsicherheit. Wie geht es weiter? Ja, all das, was sie an Bedeutung, an Sicherheiten hatten bei Gott, wo sie aufgehoben waren im Garten Eden, das haben sie verloren. Sie sind dann vertrieben worden aus dem Garten Eden. Sie mussten jetzt eigene Entscheidungen treffen. Ohne Gott. Und für sie begann der Kampf ums tägliche Leben, ums Überleben. Die Früchte waren nicht mehr einfach so vom Baum zu nehmen, zu pflücken, sondern sie mussten selber im Schweiße des Angesichts Ackerbau betreiben, Viehzucht, gegen Hunger, Durst, Kälte und Krankheit kämpfen. Und auch ja eben die Schöpfung ist auch unterworfen unter Vergänglichkeit, wie die Bibel schreibt, wie die Bibel sagt im Römer 8. Auch die Schöpfung hat es sich verändert. Es ist viel Herrliches noch erkennbar in der Schöpfung, wenn wir rausgucken. Aber es ist tot auch in die Schöpfung hineingekommen. Ja, das waren, wie gesagt, die unmittelbaren Auswirkungen auf Adam und Eva. Aber auch auf uns Menschen hat es natürlich Auswirkungen. Und es gibt eine Stelle im Epheserbrief, die das nochmal auch beschreibt, dass unser Verstand verfinstert ist als natürliche Menschen, dass wir unwissend sind in unserer Beziehung zu Gott, blind sind, aber auch bewusst verstockt sind. Viele Menschen haben ja auch bewusst sich gegen Gott entschieden. Ihr Herz ist versteinert, sie sind verhärtet innerlich, sie sind geistlich blind in ihrem Herzen. Sie haben keine Möglichkeit, in ihrem Herzen Gott zu erkennen und mit Gott Gemeinschaft zu haben. Sie sind abgestumpft. Ja, als Teenager hätte ich mich jetzt so nicht beschrieben, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, die stellen die Verlorenheit des Menschen sehr drastisch dar, diese Stelle im Epheser. Ich wusste schon durchaus, dass ich auch Dinge getan hatte, die jetzt nicht so toll waren, die nicht in Ordnung waren. Ich hatte auch gelogen, mal mein Auto mit dem Fahrrad angefahren, ohne es zu melden. Es sind Dinge passiert in meinem Leben, wo ich wusste, das ist eigentlich ja nicht so toll. Und ich hatte irgendwo eben gespürt, dass mich das von Gott trennt. Aber ich hätte es jetzt nicht so drastisch beschrieben. Und trotzdem hatte ich die Verlorenheit in meinem Herzen gespürt. Ja, wir Menschen kommen aus unterschiedlichstem Hintergrund, denke ich, wenn wir so mit Jesus, mit dem Evangelium in Verbindung kommen. Die einen Menschen verdrängen, dass es Gott gibt, dass es etwas Übernatürliches gibt. Sagen wir, sind Atheisten. Die anderen versuchen, sich selbst zu erlösen über Esoterik, über alle möglichen fernöstlichen Praktiken. Und aber auch Religionen anzuhängen, verspricht ja auch einen Weg der Erlösung unseres Menschen. Aber es gibt nur einen Weg, davon bin ich überzeugt und habe es auch so erlebt. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und zum Glück ist es nicht beim ersten Adam geblieben. Die Bibel beschreibt es auch so, dass Gott selbst einen Ausweg geschaffen hat. In Römer 5, Verse 18 und 19 steht, wie nun die Sünde durch den einen, also sprich Adam, und die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, also Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Also wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen, also wir, die Nachkommen, zu Sündern geworden sind, so werden durch den Gehorsam des einen, also Jesus, die vielen, die sich für ihn entscheiden, wieder zu Gerechten. Das ist der Weg zurück. Also Jesus hat durch den Tod am Kreuz eine Gerechtigkeit erwirkt, an der alle Menschen, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser annehmen, Anteil bekommen. Und es ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, die es uns ermöglicht, diese Trennung von Gott, dieses Verlorensein, was wir haben als natürlicher Mensch, diese Trennung zu überwinden. Und nur diese Rechtfertigung, die Gott selbst geschaffen hat, indem Jesus für uns gestorben ist, bringt uns wieder zurück zu dieser Gemeinschaft zu Gott, zum ewigen Leben. Und wir sind dann in Augen Gottes Gerechte. Ja, was muss ich tun? Also, um wiedergeboren zu werden. Wie kommen wir nun hinein in diese Stellung, in diese Position, Gerechte zu sein? Und wir haben ja gesehen, also der natürliche Mensch ist getrennt von Gott und wir sind aber doch eingeladen von Gott, ihn diese Trennung zu überwinden und wieder zu ihm zurückzukommen. Und Gott redet dazu zu uns in seinem Wort. Und ich möchte mit uns eine Bibelstelle lesen dazu, die das sehr genau eigentlich darstellt, was zu tun ist. Denn in jedem Leben als natürlicher Mensch, als Mensch ohne Gott, muss es einen Startpunkt geben. Ohne diesen Startpunkt, den die Bibel, den Jesus als Wiedergeburt bezeichnet, kann man nicht ins Reich Gottes kommen, kann man nicht gerettet werden, kann man nicht eine lebendige, eine rettende Beziehung zu Gott bekommen. Und wir lesen also da im Johannesevangelium, so ziemlich am Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu, dass Jesus einen prominenten Besuch bekommen hat. Da kam ein Oberster der Juden zu ihm mit Namen Nikodemus. Also es war ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Also Nikodemus war ein prominenter Mann damals in Israel. Er war ein Oberster, also sprich ein Mitglied des Hohen Rates. Das war quasi das oberste Gremium in Israel. Und in Vers 10, den wir auch gleich lesen, lesen wir auch, dass ihn Jesus als den Lehrer Israels bezeichnet. Also nicht als irgendeinen, den da mal ein paar nachgefolgt, sondern er war der Lehrer Israels, also der Gelehrte dieser Zeit damals. Und Nikodemus muss eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein. Er ist trotz seines wahrscheinlich fortgeschrittenen Alters, seiner Macht, seines Wissens, ist er zu Jesus gekommen, hatte also eine Offenheit, den Dingen auf den Grund zu gehen. Jesus war etwas Besonderes, das hat er erkannt. Und er wollte Jesus persönlich treffen und klären, wie eben Jesus so einzuordnen ist und wie eben die Botschaft Jesu, was es so mit dieser Botschaft auf sich hatte. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir immer wieder offen sind. Nicht ja, denken, wir haben schon alles gehört und gesehen, sondern uns diese Offenheit bis ins Alter hinein bewahren. Und Nikodemus war es dann auch, der nach der Kreuzigung Jesu seinen Leichnam zusammen mit Josef von Arimathäa beerdigt hat. Also er hat offensichtlich auch daran festgehalten. Es ist wahrscheinlich so, dass Nikodemus sich dann am Ende sogar bekehrt hat und ein Jesusjünger geworden ist. Also, Johannes 3, Vers 2. Dieser Nikodemus kam also zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also Nikodemus kam nachts und man kann jetzt vielleicht spekulieren, ob er nicht zusammen mit Jesus gesehen werden wollte oder welche Gründe es auch immer waren. Aber er kam, sagen wir es mal so. Ne? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, also von oben her wörtlich geboren, wiedergeboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von oben her geboren werden, wiedergeboren werden, ein zweites Mal geboren werden. Dieses Konzept, dieser Weg, das war zu diesem Zeitpunkt komplett neu. Es ist auf jeden Fall das Gegenteil von Selbsterlösung. Ich kann mich noch so anstrengen, ich kann es nicht selber bringen, aber Gott kann etwas machen an mir. Und Nikodemus war überrascht. Und er sagt in Vers 4, Nikodemus spricht zu Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und wiedergeboren werden? Also wie man sieht, hatte Nikodemus wenig Plan, was Jesus wirklich meinte jetzt mit diesem Wiedergeboren werden, von oben her geboren werden. Also steht oder sitzt vor Jesus der Lehrer Israels mit viel Lebenserfahrung, ein Gelehrter, und er weiß gar nicht, was Jesus ihm sagen will. Er will eigentlich Gott dienen, das Reich Gottes sehen, aber er hat keine Ahnung, was Jesus meint, wenn Jesus sagt, von Neuem, von oben her geboren zu werden. Seine beste Idee war noch, zurück in den Leib der eigenen Mutter zurückzugehen. Also unmöglich, unvorstellbar. Aber Jesus legt nach und er sagt in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Jesus erklärt dieses Konzept noch einmal mit anderen Worten. Von neuem geboren werden heißt aus Wasser und Geist geboren werden. Erst dann können wir das Reich Gottes sehen, also sprich in das Reich Gottes hineingehen. Andere Begriffe, selbe Sache. Es ist eine Formulierung, aus Wasser und Geist geboren werden, mit der ich lange Zeit gekämpft habe. Ich weiß nicht, wie es auch so geht da oder gegangen ist. Was meint Jesus da mit Wasser und Geist? Man kann es im Wesentlichen in zwei Arten auslegen. Nikodemus war ja ein Gelehrter und er kannte natürlich das Alte Testament sehr gut. Also die eine Auslegung ist die, dass sich Jesus auf Hesekiel 36, Vers 25 bis 27 bezieht. Da heißt es, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinigkeit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Also Wasser als Bild der Reinigung von den Sünden. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein neues Herz, neues Leben, Wiedergeburt. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Also dieses Konzept, was im Neuen Testament zu finden ist, gibt es auch schon im Alten Testament, interessanterweise. Also Wiedergeburt aus Wasser und Geist im Sinne von Sündenvergebung und Wiedergeburt aus dem Geist heraus. Es gibt noch eine andere Auslegung, die ich ja inzwischen fast favorisiere, und zwar, wenn man Vers 5 und Vers 6 zusammenliest. Jesus sagt nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Man kann so als Parallelismus kann man sehen. Ne? Also Jesus stellt quasi das Fleisch in direktem Kontext mit dem Wasser. Also die Geburt aus Wasser ist eine Geburt aus Fleisch. Es gibt eine natürliche Geburt und es gibt eine geistliche Geburt. Das will Jesus eigentlich damit sagen, denke ich. Also aus Fleisch geboren werden ist nichts anderes als die natürliche Geburt. Nicht wieder zurück in den Uterus der Mutter, sondern das ist die körperliche Geburt, diese biologische Geburt, die jeder Mensch hinter sich hat, sonst wäre er nicht da. Und aber es braucht natürlich auch die Geburt aus Geist, die zweite Geburt. Geburt durch den Heiligen Geist, also zweimal geboren werden. Ist das gut erklärbar, ist es gut nachvollziehbar? Also natürliche Geburt heißt Geburt aus Wasser. Dahingehend, wer jeder, der schon mal bei einer Geburt dabei war, ich war 4-mal dabei, das ist eine Sache, wo man auch mit Fruchtwasser und Ähnlichem zu tun hat. Das ist eine Geburt aus Wasser. Also finde ich auch eine sehr gute und spannende Erklärung. Auf jeden Fall will ich sagen, es braucht zwei Geburten. Es braucht die natürliche Geburt, wo wir biologisches Leben bekommen, und es braucht die übernatürliche Geburt, wo wir geistliches Leben bekommen. Und immer wieder, es geht nicht darum, dass wir etwas leisten müssen oder dass wir irgendwas dazu beitragen können, sondern es ist etwas, was Gott uns schenkt. Und wie schenkt er das? Das ist ja jetzt die Frage, ne? Wie passiert das? Ne? Nikodemus fragt ja auch danach. Ne? Und Jesus sagt, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ne, Nikodemus war sehr verwundert letztendlich. Und Jesus war ihm klar, dass Nikodemus falsch unterwegs war. Und Nikodemus war ja einer, der als Gelehrter sicherlich eine sehr gute Erziehung bekommen hat, religiös erzogen wurde, er war Pharisäer, sich strikt auch an die Gebote und an die ganzen Vorgaben des Alten Testaments gehalten hatte, aber es war nicht ausreichend, es war nichts gewonnen. Es brauchte das Handeln Gottes. Und Jesus sagt weiter, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also der Wind, Jesus nimmt hier das Bild des Windes, ein Phänomen, was so nicht gut zu fassen ist, ein Brausen. Man weiß oft nicht, woher der Wind kommt und wohin er geht. So ähnlich ist es auch mit dieser geistlichen Geburt. Es ist eine übernatürliche Erfahrung, die man nicht so fassen kann. Und Nikodemus sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Also Nikodemus hatte wirklich keine Ahnung. Das ist schon interessant, er war der Lehrer Israels und hatte keine Ahnung. Und Jesus sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Er macht ihm das sicherlich deswegen zum Vorwurf, weil die Antwort eigentlich einfach ist. Wie kann man zu Gott kommen? Das ist ja jetzt auch tatsächlich nichts Neues. Also auch ein alttestamentlich Gelehrter hätte das eigentlich ja wissen sollen. Ne? Es muss eine simple Antwort sein und die muss eigentlich ganz leicht sein. Und wenn man so die Bibel anguckt, auch das Alte Testament, das Thema Rettung, gab es immer wieder auch. Und Errettung des Menschen ist eine Sache des Glaubens. Ne? All diejenigen, die in der Bibel Helden waren, Vorbilder, das waren Glaubenshelden. Ne, man sieht die Personen des Alten Testaments, Abraham als Prototyp des Glaubenden. Ne, und er, Abraham, glaubte dem Herrn und er, also Gott, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Da kann man von Glaubensheld zu Glaubensheld im Alten Testament und auch im Neuen Testament durchgehen. Es geht immer wieder um den Glauben. Es geht nicht um Werke, um Rituale, um Zugehörigkeit, darum, sich anzustrengen, irgendwo in der Gemeindearbeit oder sonst irgendwo. Bei dieser Wiedergeburt, bei diesem ersten Schritt in ein geistliches, in ein neues Leben hinein, geht es immer nur und ausschließlich um Glauben. Es geht um ehrliches Vertrauen in Gott, in das, was Gott tut und auch nur er tun kann. Und für mich war Jesus auch die vertrauenswürdigste Person in der Geschichte der Menschheit. Er war gestorben, auferstanden, auch für mich. Das durfte ich glauben als junger Mann, als junger Teenager und durfte ihn annehmen. Na, und wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Da taucht dieses Zoe wieder auf, ne? Dieses geistliche, dieses übernatürliche Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt oder nicht gehorsam ist, der wird das Leben, dieses Zoe-Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Es geht um den Glauben. Und als Teenager, ich war eben in Kontakt gekommen über einen Schulfreund mit Christen, die wirklich auch wiedergeboren waren. Er war Christ, er hatte sich auch vorher schon entschieden gehabt und seine Familie waren Christen und die waren mir als Familie, waren mir die einfach irgendwann Vorbild, so wie sie das gelebt haben. Es war nicht so wie in der evangelischen Kirche, ich war evangelisch zu der Zeit, wo es wenig Kraft hatte, das, was ich da im Konfirmandenunterricht erlebt hatte. Aber da war irgendwo was sehr Überzeugendes da, was ich in dieser Familie erlebt hatte. Etwas Hingegebenes, etwas Besonderes. Und sie hat mich dann eingeladen zu einem Afrika-Missionar. Wir hatten schon mal Bernd, gell? Und dieser Missionar, der hatte auch für mich ein Leben gelebt, voller Hingabe, voller Überzeugung, voll für Jesus. Und so hat er auch gepredigt letztendlich. Und das hat mich ergriffen. Ich habe gemerkt, da ist was, was ich nicht habe. Er redet vom ewigen Leben, das ich nicht habe. Er redet von Opfertod Jesu, wo ich nicht wusste, das Konzept. Er hat es mir dann hinterher erklärt, ne, dass Jesus für mich auch sein Blut vergossen hat und ich das annehmen muss. Ich kann mich an die Details dieses Gebets nicht mehr erinnern, aber ich habe dann später mit meinem Schulfreund nochmal ganz bewusst bei ihnen oben am Dach, das weiß ich noch wie heute, haben wir nochmal gebetet. Ich bin auf die Knie gegangen, habe wirklich bewusst mein Leben nochmal Jesus übergeben, habe das Ganze nochmal festgemacht. Und ja, was hat sich dadurch verändert? Was verändert sich durch die Wiedergeburt? Letzter Punkt für heute. Wenn wir dies erleben, wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann kommen wir nicht wieder zurück in den Stand von Adam und Eva. Das muss man auch sehen. Das, ne, wir leben ja hier nicht im Garten Eden, wo dann Teil der Bevölkerung ist plötzlich weggebeamt irgendwo anders hin. Und, ne, ist es nicht. Und ich wusste damals das ein oder andere, was mir mit Wiedergeburt geschenkt ist, aber ich habe dann schon gespürt, dieser Schritt in meinem Leben hatte Auswirkungen in mir. Ich bin geistlich lebendig geworden, das hatte ich gemerkt. Na, vieles, was ich jetzt beschreibe, das hatte ich nicht komplett umfasst, aber das ist alles damit verbunden. Na, ich bin geistlich lebendig, mein Name ist jetzt eingetragen im Buch des Lebens. Und bei dem körperlichen Tod, also körperlich ist immer noch der Körper ist immer noch sterblich, im Gegensatz zum Paradies. Aber ich habe eine Auferstehungssicherheit, dass ich einen neuen Körper bekomme, wenn ich körperlich, also wenn mein Biosleben zu Ende ist und ich mit Jesus auferstehen werde. Und ich habe aber auch gemerkt, das habe ich wirklich gemerkt, dass Gott in mein Herz eingezogen ist, dass der Heilige Geist, dass mein Geist lebendig geworden ist, dass der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt und ich in Kontakt treten konnte mit dem lebendigen Gott. Komischerweise ist dann auch so ein Bewusstsein entstanden, was Sünde ist und was nicht Sünde. Also es waren immer also, ne, Dinge, die nicht, Gott nicht gefallen hatten. Da hat sich das Gewissen in mir geregt plötzlich. Ich habe gemerkt, dass ich plötzlich das Wort Gottes verstanden habe. Also der Geist in mir hat mir das Wort Gottes erklärt. Und ich habe einfach gemerkt, ich gehöre jetzt zu dieser großen universellen Gemeinschaft aller Kinder Gottes dazu. Das ist eine große Familie all derer, die wirklich Jesus im Herzen tragen. Also es hat so ein Herrschaftswechsel irgendwo auch stattgefunden. Ne, aus dem alten Leben heraus, jetzt neues Leben zu haben, Bürgerrecht im Himmel zu haben, Miterben Christi zu sein, da gibt es ganz viele Formulierungen, die diese neue Identität in Jesus, diese neue Stellung, die wir haben, in Jesus beschreiben. Und das Entscheidende dabei ist nicht nur das, was wir begonnen, was wir bekommen haben mit der Wiedergeburt, sondern dass wir jetzt sind in Jesus. Wir sind Heilige und Geliebte, wir sind gerecht vor Gott. Wir können jetzt vor Gott treten. Unser Körper mag sterblich sein, wir mögen also nicht mehr im Garten Eden sein. Es mag schwierig zu sein, auch als Christ zu leben. Und wir kämpfen immer auch noch mit dem Erbe dieses alten Menschen, dieses natürlichen Menschen. Aber es ist etwas Neues in mir entstanden. Und das habe ich erlebt. Und das wünsche ich uns allen, dass ihr das auch so entweder schon erlebt habt oder noch erleben werdet. Und damit möchte ich eigentlich schließen für heute. Es wird, wie gesagt, ein Gebetsangebot geben, auch wenn das vielleicht jetzt angesprochen hat, oder ein Gesprächsangebot oben dann, wo vielleicht auch noch die Möglichkeit ist, nochmal Fragen zu stellen zu dem, was wir heute gehört haben. Und ja, ich möchte mit uns beten am Ende. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dieses neue Leben in mich hineingeschenkt hast, dass du durch deinen Geist in mich hinein gekommen bist, dass du mich wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung, dass ich jetzt nun heiliger und geliebter sein darf. Und mein Gebet ist, dass das alle von uns, die wir heute hier sind, entweder auch so schon erlebt haben oder noch erleben werden, dass ihr Leben in deine Hand hineinlegen, Ja sagen zu dir und diese beste Entscheidung des Lebens auch treffen. Herr, und hilf du uns allen, die wir schon länger dir nachfolgen, zu erkennen, was uns mit dir eigentlich geschenkt ist, welche besondere Stellung wir haben dürfen in dir. Was es bedeutet, Kind Gottes zu sein, mit dir unterwegs zu sein, dass du etwas angefangen hast in uns, was so viel Herrlichkeit, so viel Bedeutung, so viel Sicherheit, so viel Nähe und Freude und Liebe einfach in uns erzeugt. Herr, hilf du uns, das immer weiter zu erfassen, mit diesen Augen des Herzens das wirklich zu sehen und zu erkennen, was uns in dir, mit dir alles geschenkt ist. Darum bitte ich dich, Herr Jesus, schenk du uns das immer wieder neu. Amen.